Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die meisten Menschen träumen davon, etwas Bedeutsames zu bewirken. Etwas Sinnvolles, etwas Wichtiges im Leben zu tun. Wir waren jetzt ein paar Wochen, zwei Wochen in Schottland. Und ich habe ein Büchlein gelesen von einem Folksänger, der in Schottland abends in den Kneipen auftrat und Live-Musik machte. Und er beschreibt in seinem Buch, wie so seine Karriere verlief. Jahrelang hat er in Pubs gespielt und sich so langsam einen Namen aufgebaut. Und dann fand ich ganz interessant, wie er auch schrieb, so ein bisschen sich selbst aufs Korn nehmend, wie er davon träumte, entdeckt zu werden. Wenn auf einmal ein Hollywood-Schauspieler in die Kneipe kam und wie er träumte, dass der ihn hörte und er dann auf einmal groß rauskäme. Er träumte davon, etwas Bedeutsames, Großes zu werden. Nach und nach realisierte er dann, dass das so nicht passieren würde. Er spielt immer noch in den Pubs in Edinburgh seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Und er findet jetzt seine Berufung in diesen, sogenannten kleinen Dingen. Freude zu haben, zu sehen, was er im Kleinen machen kann. Aber der Funke war da. Man träumt davon, irgendwas Großes zu machen. Kinder träumen davon, Feuerwehrmann zu werden. Oder Astronaut oder König, Prinzessin. Etwas zu sein, Influencer, YouTube-Star. Keiner träumt davon, einen bedeutungslosen Bürojob zu haben. Gott hat uns geschaffen, um bedeutsam zu sein. Und es erfüllt uns, wenn wir etwas Bedeutsames tun. Und wir empfinden es als Leere, als Mangel, wenn wir zumindest das Gefühl haben, dass wir nichts bewirken. Auch wenn es im Urlaub mal ganz schön ist, mal nichts zu tun. Wir sind geschaffen dazu, eine Bedeutung zu haben, bedeutsam zu sein. Und dieses biblische Bild vom Salz und vom Licht beschreibt das sehr schön. Wir können, ja wir sollen, als Nachfolger Jesu einen Unterschied machen. In unserer Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, in dieser Welt. Wie Licht einen dunklen Ort erhellt, Orientierung und Wärme, ja Leben schafft. Wie Salz in der Suppe so der richtige Pfiff erst gibt oder auch Speisen seine Haltbarkeit verleiht. So sollen wir als Christen in unserem Umfeld Spuren hinterlassen. Und von diesem Gedanken her wollen wir jetzt auf den Predigttext hören. Ich lese aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Das ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Herr, und so bitten wir dich nun um das Licht deines Geistes, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein wunderschöner, dichtervoller Text. Am besten wäre, Sie hätten jetzt alle Ihre Bibel dabei und könnten so ein bisschen das mitlesen und mitverfolgen. Können Sie zu Hause ja nochmal nachlesen. Jesaja Kapitel 2. Ich möchte an den drei Hauptbildern entlang gehen. Berg, Schwerter zu Pflugscharen, Licht. Erstes Bild, das größte Bild, der Berg. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Der Prophet Jesaja hat eine Vision. Gott zeigt ihm ein Bild. Er sieht etwas, was in der Zukunft stattfinden wird, am Ende der Zeit. Er sieht den Berg Gottes, der feststeht und erhaben ist und höher als alle anderen. Damit ist der Tempelberg in Jerusalem gemeint, der Berg Zion, auf den der Tempel Salomo gebaut wurde. Jetzt weiß ich nicht, wer alles schon mal in Jerusalem war. Im Südosten der Altstadt in Jerusalem, oberhalb des Kidron-Tals, liegt dieser Berg. Und es ist gar nicht so ein wirklich großer Berg. Mittlerweile steht dort da der Felsendom und es ist so ein künstliches Plateau. Es ist der umstrittenste oder einer der umstrittensten heiligen Orten der Welt. Und es ist nicht wirklich höher gelegen, aber hier ist die Bedeutung gemeint, gar nicht die geologische Höhe. Es kommt eine Zeit, da wird dieser Berg so hoch sein, dass die Bedeutung allen klar wird. Es wird kein umstrittener Ort mehr sein, sondern von diesem Ort wird Klarheit ausgehen. Am Ende der Zeit werden alle erkennen, welche Bedeutung der Gott Israels hat. Er ist das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit. Und wie bei einer Wallfahrt beim damaligen Tempel, das kannten die Israeliten zu Jesajas Zeit, werden am Ende der Zeit auch von überall Menschen kommen zu diesem Tempel, in einer Völkerwallfahrt zum Zion. Und es ist ein wichtiger Text im Alten Testament, der zeigt, dass immer auch die ganze Welt im Blick ist. Es geht nicht nur um Israel, sondern es geht um alle, um die Heiden. Gott möchte, dass alle erkennen, dass alle Salz und Licht werden. Übrigens steht dieser Vers fast wortgleich im Micha Kapitel 4. Man merkt, wie wichtig dieses Bild, diese Vision ist. Mich hat das Bild des Berges besonders angesprochen, weil ich, wie gesagt, ja gerade in Schottland war und da gibt es so viele Berge und so viele schöne Berge. Wir sind auf ein paar Berge raufgegangen, sogar zum Schluss auf den höchsten Berg Großbritanniens, den Ben Nevis. Das wollten wir unseren Kindern einmal, ja, dieses Erlebnis gemeinsam den Kindern mitgeben. Es war nicht schön, aber anstrengend, war auch toll, ja. Aber man sah da oben nichts, war alles voller Nebel. Ich weiß nicht, ob Sie gerne wandern gehen, auf Berge gehen. Berge sind ja was ganz Besonderes. Das Größte, was wir auf der Erde haben. Größer als alle menschlichen Bauwerke, größer als Menschen, Tiere, Pflanzen. Berge sind Bilder für etwas Bleibendes, für etwas Ewiges. Auch wenn wir wissen, dass mit den Jahrhunderten oder Jahrmillionen auch Berge sich verschieben. So heißt es ja, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, sagt Gott. Berge sind Symbol für Gottes Macht und für Gottes Treue, für Gottes Beständigkeit. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von dem katholischen Theologen Johannes Hartel, dem Gründer vom Gebetshaus in Augsburg. Vielleicht sagt er jemandem etwas. Und er beschreibt so ein bisschen den Zustand der jetzigen Zeit mit einem Bild aus dem Film Gravity. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Da geht es um Astronauten, die im Weltall etwas machen. Und er sagt an einer Stelle, trennt sich eine Astronautin von der Raumstation und fliegt durchs Weltall, verliert ihren Kontakt zur Raumstation. Und das ist einerseits etwas Tolles, völlig losgelöst. Es hat etwas, wenn man die Schwere des Lebens los ist. Es hat etwas, wenn man so die Begrenztheit am Boden los wird. Wenn es keine Schwerkraft mehr gäbe, wäre das nicht etwas? Aber wenn man das wirklich durchdenkt, merkt man, naja, so ganz, was passiert, wenn ein Astronaut den Kontakt verliert zu seiner Raumstation und durchs Weltall schwebt. Das Weltall ist ein ganz schön gefährlicher Ort. Wenn man nichts hat, wo man sich festhalten kann, wo man keinen Halt hat, wo es unendliche Freiheit gibt, dann fühlt man sich auf einmal doch nicht mehr so befreit. Und Johannes Hartel sagt, er glaubt, dass die Befreiungsgeschichte von uns, unserer Gesellschaft oder uns Menschen in den letzten Hunderten von Jahren als etwas Gutes und Positives gestartet ist, aber man jetzt mehr und mehr merkt, dass die völlige Freiheit von Traditionen und Normen, von äußeren Grenzen, dass die negative Seiten entfaltet. Das postmoderne Selbst, das so völlig losgelöst ist, wo im Grunde nicht mehr äußere Dinge etwas vorgeben, sondern nur noch das Gefühl alles ist. Bis hin, dass man sagt, ja, ich bin halt, mein Körper gibt nicht mehr vor, wer ich bin, sondern mein Gefühl gibt vor, wer ich bin. Und auf einmal verschwimmt alles. Auf einmal gibt es nichts mehr, was mich hält. Ich bin wie ein Astronaut im Weltall. Und wir merken, dass das Schattenseiten hat, dass es keinen Halt mehr gibt, dass ich dahin fliege, ohne wirklich irgendwie Realitätsbezug. Und dann ist die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Gibt es etwas, was mich wieder halten kann? Ein Astronaut braucht etwas Größeres, an das er andocken kann. Im Idealfall einen Planet, einen großen Körper, von dem Schwerkraft ausgeht, wo ich mich wieder draufstellen kann, wo ich Halt bekomme. Und jetzt sind wir beim Berg Gottes. Der Berg Gottes ist ein Symbol dafür, dass ich Halt bekomme in meinem Leben. Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Und von da aus, von Gott aus, kommt Orientierung und Halt, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem und er wird richten. Von Gottes Wort geht Weisung aus. Wie soll ich leben? Was soll ich tun? Was ist gut? Was ist nicht gut? Und es ist eine Anfrage an uns heute, die wir in dieser postmodernen Zeit leben. Woher nimmst du Orientierung? Woher nimmst du Halt? Gleichst du auch eher dem Astronauten, der sich trennt von all den Begrenzungen und frei sein will? Wer ganz frei ist, der wird umhergetrieben von jeder kleinen, ja, wie einem kleinen Windstoß, von jeder Krise. Wenn du dich bewusst auf Gottes Berg stellst, auf sein Wort, den Fels der Ewigkeit, dann stehst du fest und es kann dich so schnell nichts umhauen. Das Bild des Berges, jetzt erkennen es einige, am Ende der Zeit werden es alle erkennen. Zweites Bild, Schwerter zu Pflugscharen. Das Bild spricht die meisten Menschen heute ganz unmittelbar an. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln und es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Was für Worte! Dieses Bild Schwerter zu Pflugscharen ist das Symbol der Friedensbewegung. Besonders in den 80er Jahren. In der DDR wurde Schwerter zu Pflugscharen ja zu dem protestantischen, pazifistischen Symbol von den oppositionellen Jugendgruppen getragen. gibt ein ganz bekanntes Bronzerelief vor dem UN-Gebäude in New York von einem Mann, der ein Schwert umspiedet zur Flugschar. Es ist ein Sehnsuchtsbild, gerade wenn wir die Nachrichten hören von den ganzen Kriegen in der Ukraine, im Gazastreifen, an so vielen anderen Stellen. Wäre das nicht etwas? Kein Volk wird wieder das andere ein Schwert erheben. Jesaja sieht das, es ist ein Zukunftsbild. Es kommt eine Zeit, in der Krieg zu Ende sein wird. Interessant ist hier, dass es keine Aktion von Menschen ist. Es ist keine Agenda. Es ist kein Plan, den Menschen umsetzen, sondern es ist eine Konsequenz aus der Nähe Gottes, aus seinem Gericht und seinem Heil. Wer seine Füße auf den Berg Gottes stellt, wer etwas anderes wichtiger nimmt als sich selbst, der hat eine Grundlage, Frieden zu schließen. Wenn sich alles um mich dreht, um meine Gefühle, werde ich ärgerlich werden, werde ich streiten. Aber wenn ich etwas anderes anerkenne als über mir, so wahr mir Gott helfe, wenn ich eine Autorität anerkenne, dann habe ich eine Grundlage. Wie bei Kindern, die sich streiten, da muss ein Erwachsener manchmal hin und sagen, jetzt ist Schluss. So hat Jesus mit seinen Jüngern auch gesagt, so jetzt ist mal Schluss. Soweit an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Der Berg Gottes, die Verbindung zu Gott, ist hier die Voraussetzung dafür, dass das menschenverachtende Töten aufhört und lebensschaffendes Werkzeug, Flugscharen eingesetzt werden können. In der Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist bekomme ich die Kraft, hinzugehen und auch jetzt schon um Vergebung zu bitten. Durch den Heiligen Geist in meinem Leben erkenne ich, dass ich auch Fehler habe, dass nicht nur die anderen schuld sind. Ich kann mich demütig verhalten. Nicht nur die anderen sind das Problem, sondern ich auch. Kann es sein, dass der Streit auch an mir liegt? Versöhnung wird möglich. Ich kann Schuld eingestehen. Milde, Vergebung, Neuanfang. All das schenkt Gott durch seinen Geist denen, die mit den Füßen auf dem Berg Gottes stehen. Stell dich bewusst auf diesen Friedensberg und bitte Gott um seinen Friedensgeist. Auch wenn das letztlich eine zukünftige Version ist, können wir heute in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen und Bezügen schon Friedensstifter werden. Der Berg, Schwerter zu Flugscharen und drittens das Bild des Lichtes. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Auch ein ganz schönes Bild. Gott ist wie die Sonne, von ihm geht Licht und Klarheit aus, Wärme und Leben. Und ich kann wählen, ich kann in diesem Licht gehen, ich kann in diesem Licht Gottes leben oder auch nicht. Ich kann mich bewusst in den Lichtstrahl Gottes halten, so wie ich im Sommerurlaub mich bewusst in die Sonne legen kann und Sonne tanken kann. Oder ich bleibe eben im Schatten. Und es ist ein Bild für das Leben als Christ. Christen sind die, die immer wieder ihr Gesicht in die Sonne der Gnade Gottes halten, ihr Herz im Lichte Jesu heil werden lassen. Ole Hallesby schreibt in seinem kleinen Büchlein vom Beten: Beten bedeutet nichts anderes, als sich in die Sonne der Gnade legen, die Not seiner Seele und seines Leibes in diesem heiligen Licht ausbreiten, das mit seinen wundertuenden Kräften alle Bakterien der Sünde entkräftet. Ein Beter zu sein heißt, in einer Lichtkur sich befinden und Jesu wundertätige Kraft Tag und Nacht auf alle Not einwirken zu lassen. Christsein bedeutet in Wahrheit, einen Platz an der Sonne bekommen zu haben. Christsein bedeutet in Wahrheit, einen Platz an der Sonne bekommen zu haben. Aber versteht ihr, wir haben eine Wahl. Wir können als Christen auch weiter im Schatten leben. Im Schatten des Kleinglaubens, der Angst, des Zweifels, der eigenen Meinungen, Gefühle, des Neidischseins. des Mehrhabenwollens, der Ungeduld. Oder ich trete heraus aus diesem selbstgezimmerten Ich und begebe mich in die Nähe Gottes, stelle meinen Fuß auf diesen Berg der Ewigkeit Gottes und lasse mich von seiner Sonne bescheinen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakobs, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Und das ist übrigens der einzige Vers hier, der nicht erst in die Zukunft weist, sondern der jetzt schon möglich ist. Hier und jetzt halte ich mich in die Sonne Gottes. Das hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht. Ich meine, wer braun werden will, der legt sich einfach in die Sonne. Man muss ein bisschen achten, dass man nicht verbrennt, aber es ist ja nicht schwierig. Man guckt, wo ist die Sonne und nix wie hin. Wer Gott erleben will, der muss in seinem Licht baden. Und ich muss einfach in die Nähe Gottes. Nimm dir Zeit, zu Hause die Bibel zu lesen. Höre auf Gottes Wort in Ruhe. Bete, rede, sei still. Mach einen Spaziergang und mal die Stöpsel aus dem Ohr und rede einfach mal mit Gott. Lies ein christliches Buch, eine Biografie. Geh in den Gottesdienst, in einen Hauskreis. Rede über Jesus. Und dann wirst du deinen Fuß auf den Fels stellen und erleben, wie der Friedensgeist dich zu einem Friedensstifter macht. Deine Schwerter zu Pflugscharen werden und du wirst die Sonne Gottes spüren und wirst zum Salz und Licht werden. Und so wirst du ein bedeutsames Leben führen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.